Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst an diesem schon fast frühsommerlichen Sonntag. Ich war gestern unterwegs, man sieht ja schon ganz, ganz viele Cabrios auf den Straßen. Wahnsinn, kaum sind die ersten Sonnenstrahlen draußen, kommt das Dach vom Auto runter. Ich habe es bei meinem Auto auch versucht, aber das geht nicht irgendwie. Und man bemerke, vor einiger Zeit war es noch richtig kalt, habe ich das allererste Cabrio in diesem Jahr fahren sehen und das Dach war weg und der Fahrer hatte eine Zipfelmütze auf. Hauptsache, das Dach ist runter und es kommt ein sommerliches Feeling auf, auch wenn es mit Zipfelmütze ist. Ich habe euch was mitgebracht. Kennt es jemand, das evangelische Sonntagsblatt? Ja? Der Werner kriegt es immer und manchmal, wenn er dran denkt, bringt er mir es mit. Und also, man kann einfach nur staunen. Ich habe da hinten drauf einen Artikel gesehen, das muss ich euch vorlesen. Ja, Wahnsinn. Es ist, die bayerischen Hühner legten 2023 mehr als 1 Milliarde Eier. Wer hat denn von euch Hühner? Meicheret, gell, du kannst jetzt mitreden. Zum Osterfest hat das Bayerische Landesamt für Statistik die Legeproduktivität bayerischer Hühner untersucht. Pro Tag legen die Hennen in Bayern demzufolge rund 3,1 Millionen Eier. Auf das gesamte vergangene Jahr hochgerechnet waren das 1,1 Milliarden Eier. Im Durchschnitt, Meicheret, hör zu, im Durchschnitt legte eine einzige Henne im vergangenen Jahr 288 Eier. Kannst du das bestätigen? Der größte Anteil der gelegten Eier stammt aus der Bodenhaltung, nämlich 55,8%. 18,9% stammen aus Ökohaltung und 25,3% aus Betrieben mit Freilandhaltung. 30,7% der Eier wurden in Niederbayern gelegt, 20,6% in Oberbayern und 20,5% in der Oberpfalz. Da fragt man sich, wo ist Oberfranken? Auf Schwaben und Franken entfallen 9,1 und 19,1% der gelegten Eier. Das heißt für uns, Meicheret, Hühner zukaufen und wir müssten alle mit Hühnerhaltung jetzt anfangen. Vielleicht gibt es ja schon Anleitungen, wo man einen Hühnerstall selber bauen kann, damit da diese Statistik ein wenig frisiert wird in unsere Richtung. Es geht ja überhaupt nicht. Aber ich mache das Landesamt für Statistik. Wir kriegen in der Arbeit immer so einen Wälzer am Anfang des Jahres. Die führen überall die Statistik. Also es ist ein Hammer. In dem Sonntagsblatt habe ich aber noch was gefunden. Geht es jetzt nicht so um die Hühner? Es geht um ein Flugzeugerlebnis. Das hat ein Oberkirchenrat im Ruhestand aus München geschrieben. Vor einigen Jahren wollte ich mit Freunden in der Woche nach Ostern, also zur jetzigen Zeit, zu einer Pilgerreise aufbrechen. Unser Ziel war die Mönchsrepublik Athos in Griechenland. Wir hatten im Flugzeug Richtung Thessaloniki Platz genommen und erwarteten die üblichen Ansagen. Was kommt im Flugzeug? Rauchverbot, Anschnallpflicht, Schwimmweste für den Ernstfall. Aber nichts dergleichen geschah. Stattdessen hörten wir über den Lautsprecher den Flugkapitän auf Griechisch rufen: Christos Anesti, heißt, Christus ist auferstanden. Und prompt folgte die Antwort der meist griechischen Fluggäste: Alitos Anesti, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das als Begrüßung im Flugzeug. Auf so etwas war ich nicht vorbereitet. Die christliche Osterbotschaft als freudiger Gruß in der total weltlichen Umgebung eines Flugzeugs. Ich versuchte mir vorzustellen, ob das in Griechenland an Ostern auch sonst so üblich ist, etwa beim Eintritt in ein Gasthaus oder im Fußballstadion. Eins ist klar, dieser Osterruf verbreitet einen guten Geist und eine neue Gemeinschaft unter den Menschen. Jesus ist auferstanden. Vor einer Woche haben wir das Auferstehungsfest gefeiert. Ostern, das Wunder für uns alle. Und in diesem Jahr, Michi, dein Einsatz, war die Passionszeit besonders für mich. Wir waren in dem Ostermusical 7 Worte vom Kreuz und ich war unheimlich beeindruckt und hatte die ganze Passionszeit dieses große Kreuz vor Augen. Und ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass ein Menschenleben, solange es auch sein möge, es reicht nicht aus, um wirklich zu verstehen, was genau Jesus am Kreuz durchgemacht hat. Die Tiefe, die Breite, die Länge dieser ganzen Sache, ich glaube, das können wir nie verstehen. Wir können es nur glauben und dankbar annehmen, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz die Brücke geschlagen hat zwischen Gott und den Menschen. Er hat den Kontakt zu Gott hergestellt. Da können wir uns eigentlich nur verbeugen vor unserem Herrn und ihm danken dafür. Und wir beten am Anfang. Herr Jesus, du bist auferstanden. Du hast so viel auf dich genommen, was wir überhaupt nicht nachvollziehen können, was wir wahrscheinlich nie richtig verstehen werden. Wir können dir nur danken dafür und dir danken, dass du uns auch in unserem Leben begleitest. Danke, was du gemacht hast für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du jetzt auch in dem Gottesdienst da bist. Segne du heute Reden und Hören. Amen. Es geht heute ja um das Thema Hoffnung. Jesus, die Hoffnung, die Gott uns gibt. Der Stefan wird uns dann später dazu gute Impulse weitergeben. Ich habe gedacht, ach, ich suche einfach ein paar Sprüche aus zum Thema Hoffnung. Das ist ja voll easy. Habe ich mich getäuscht. Es gibt sehr viele Sprüche zum Thema Hoffnung, die sehr negativ sind. Ungefähr, wer dumm ist, der hofft halt noch. Oder, also richtig, ich musste etwas suchen, aber ich habe ein paar sinnvolle Sprüche gefunden. Von Goethe: In allen Dingen ist Hoffen besser als Verzweifeln. Und das ist für mich mein Superspruch, den habe ich in der Arbeit an der Wand hängen, weil manchmal kriege ich auch schlechte Nachrichten, besonders aus Wöllershof oder so, und die erwischen mich auch manchmal in der Arbeit und dann denke ich, ja, ich will aber hoffen, ich will nicht verzweifeln. Hoffentlich hält es jetzt auch. Hoffentlich geht dann hinterher nicht der ganze Putz mit runter. Ihr seht, ich hoffe sogar, während ich hier vorne stehe. Hoffnung ist die Brücke zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte. Das nächste ist, wer mag denn gern süße Sachen? Das ist der Spruch für euch. Hoffnung ist wie Zucker im Tee. Sie ist zwar klein, aber sie versüßt alles. Dann ein Spruch, ein sehr schöner. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Ich habe nämlich noch einen langen Spruch, der muss da noch hinpassen. Das ist das Problem. Den nehme ich jetzt dann. Ihr seht schon, ich musste da anbauen. Vielleicht hätte ich die Schrift ein kleiner machen sollen. Hoffnung ist das, was dich auf den Beinen hält, was dich stärker macht, was dich nicht aufgeben lässt, was dir Leben schenkt, was dich träumen lässt und was dich nicht hängen lässt. Und der letzte Spruch, last but not least: Verliere niemals die Hoffnung, denn jeden Tag geschehen Wunder. So, Stefan, jetzt bin ich einmal gespannt, was du da draus machst.
Was anderes. Ja, danke für die Hinführung durch Lieder und Gedanken. unser Text. Und der Schreiber dieses Textes, der hat auch ziemlich lange hingeführt, bis er zur Hoffnung gekommen ist. Aber er landet auch da. Und ich finde auch, wenn man sich eingehender damit beschäftigt, mit diesem Text aus Hebräer 5, 11 bis 6, 12, dann sieht man, was uns alles verheißen ist und auch, auf was wir hoffen können. Und im Hauskreis, wir lesen mir immer vor, also Predigtext. Manchmal ist es eine ganz gute Vorbereitung für die, wenn ich predige zum Beispiel. Manchmal geht es auch ganz woanders hin. Aber wo wir uns einig waren, ist, dass der Schreiber dieses Textes, den Hebräerbrief, an dieser Stelle seine Adressaten erst einmal gescheit an Kopf gewaschen hat. Also das sind schon scharfe Worte gefallen, komme ich noch drauf zu. Ich würde euch aber gerne vorher mal was fragen. Wir haben ja heute schon die Hühnerhalter geoffenbart. Was wolltet ihr denn als Kind zu Beruf, als irgendwann mal als Beruf machen? Was hattet ihr für einen Berufswunsch? Vorsicht, ich bin Lehrer, ich lasse nicht locker, wenn nicht, frage ich direkt. Aber die Freiwilligen dürfen es auch so sagen. Was wolltet ihr? Friseuse. Hast du es geschafft? Ah nein, okay. Gut. Du hast dich, aber als Kind war das der Wunsch.
Ich wollte Pilotin werden, aber ich wollte nicht so groß wie sein.
Pilotin. Boah, da sind wir schon bei den großen Maschinen. Wollte noch irgendjemand was mit großen Maschinen werden? Der Klassiker. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Ich meine, vielleicht, oder Vorstellungen, die ihr hattet? Nicht so. Seid ihr alle nicht unbedingt das geworden, was ihr hofft hattet, aber scheinbar ist es jetzt nicht das Drama. Wollte jemand von euch Lehrer werden? Du? Boah, das hast du ja geschafft. Deine Hoffnung hat sich erfüllt. Ja, und wenn ich euch jetzt sage, Lehrer sein, also es gibt die Berufenen scheinbar. Ich bin ja auch Lehrer geworden irgendwann, aber ich hätte mir denn den Traum einfallen lassen als Kind, dass ich Lehrer werden wollte. Und für die meisten unter euch vermute ich, oder viele zumindest habe ich schon gehört, die sagen, also Lehrer ist der absolute Horror. Ne, da steht man dann auf einmal hier an so einer Stelle, 30 Leute schauen einen erwartungsvoll an und auf einmal die Lampen gehen an, man fängt das Reden an, man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll, der Mund wird trocken und auf einmal passt das Skript nicht mehr, man ist verantwortlich, Panik. Also für viele Menschen ist wirklich diese Situation vor Menschen, was sagen, erstmal Panik, und das ist übrigens, außer vielleicht für die Naturtalente, normal. Also es ist eigentlich nicht so, dass man das hat. Vielleicht hast du so ein Gen. Also ich hatte es sicher nicht. Und das Interessante an unserem Text jetzt ist, da steht nämlich, und da werdet ihr vielleicht zusammenzucken, darüber hätten wir noch viel zu sagen. Das ist jetzt mal nicht so wichtig, was darüber bedeutet. Aber es ist schwer zu erklären, weil ihr so unverständlich geworden seid. Also ihr wisst, ich hab schon gesagt, das ist ein Anpfiff. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und wenn da jetzt steht, ihr sollt längst Lehrer sein, wo habe ich denn meinen Wiper? Da. Heißt es also, ich habe jetzt mal mich des Fränkischen bedient, aus Frösch werden Leut. Aus Frösch sollen Leute werden, ihr kennt die Bedeutung, oder? Oder kennt die jemand nicht? Nicht so? Also Frösch sind halt die Glan, die noch halt, halt nicht so eine Wirkung aufs Leben haben, die noch abhängig sind, aber Leute sind halt dann Menschen, zum Beispiel eben, die dann nimmer nur noch Milch brauchen, sondern halt auch mal feste Speise vertragen, eben nach unserem Text. Also das heißt, es sagt eigentlich zu uns, dass wir alle, also er meint eigentlich jetzt nicht nur bestimmte Naturtalente, die Tina, sondern dass die Christen Lehrer sein sollen. Vielleicht erschreckt es jetzt, aber was damit gemeint ist, sagt euch vielleicht das nächste Bild. Ich habe mal, weil ich mit, man hat mal immer wenig Probleme mit Kopierrechten und so, ich habe einfach mal mich genommen. Ihr habt in der Zwischenzeit dieses Bild genießen können. Worum geht's da? Also letztendlich ist es lächerlich, wenn er schon etwas, wie habe ich gerade zur Betty gesagt, ein Mann, der schon nimmer alles vor sich hat, als Baby Milch und so weiter nur zu sich nimmt, ist irgendwann lächerlich, oder? Übrigens, der Pinguin, ne, der ist von meiner Oma. Das war einer, die hat nämlich, ich bin immer zum Wochenende hin und die Oma hat dann gesagt, welches Tier soll ich dir nähen? Und der Pinguin ist einer davon gewesen. Wir hatten hunderte, jetzt habe ich nur noch den. Damals war ich noch ein Milchbubi. Heute hoffe ich nimmer. Also ich denke, es betrifft uns alle, dass wir vielleicht auch mal was erklären können. Lehrer sein heißt ja nicht, dass man hier steht oder eine Klasse hat oder zum Beispiel im Hebräerbrief erklären kann, was das Priestertum nach Melchisedek ist, sondern ich denke, es geht da um was anderes. Es geht um Erfahrungen mitzuteilen. Ich treffe ja jetzt nach meiner schon etwas längeren Karriere als Lehrer immer wieder Schüler, ehemalige, die jetzt auch Lehrer geworden sind, die ihren Auszubildenden jetzt das beibringen, was ihnen wir oder auch andere beigebracht haben. Also die haben diesen Schritt gemacht vom Kleinen zum Großen, vom Milchbubi zum Lehrer. Das heißt nicht, dass die in der Klasse stehen, aber dass man das, was man gelernt hat, weitergibt. Und ich möchte auch mal sagen, wenn jetzt einer denkt, oh, das kann ich nicht. Wenn in der Bibel sowas steht, dass man Lehrer sein kann, dann gibt uns auch für uns, speziell für unsere individuelle Situation, Jesus auch die Fähigkeiten. Und wie gesagt, es heißt nicht, dass es, wie es mir so ging, also wie ich mich entschieden habe, Lehrer zu werden, da habe ich noch auf der Intensivstation gearbeitet, war halt so Praktika und dann habe ich gedacht, naja, ich kann so ein paar neue ganz gut anleiten, das klappt, da kann ich bestimmt auch gut lehren. Das war mitnichten so. Dann von einer Manegensituation, Zirkus der Schule, diese mehr oder weniger motivierten Menschen da dann irgendwas zu verklickern, was man selber so manchmal nicht ganz so selber verstanden hat, weil es nämlich jetzt nicht nur darum geht, zu vermitteln, was man so richtig gelernt hat, sondern es ist halt mehr. Und es kann schon einschüchternd werden und in den Gedanken entstehen dann sowas wie Versagen und irgendwann packen sie die Tomaten aus und beschmeißen dich und dich mit Buhrufen niederschreien. Nee, darum geht's nicht. In diesem Text geht es um das Mitteilen von Erfahrungen, behaupte ich. Nicht, also sicherlich auch um vielleicht Predigen oder so, aber sollten wir nicht alle mal da sein, von euch aus rechten Seite, wenn einer fragt, was hältst du vom Glauben? Was machst du? Was macht er in deinem Leben? Wenn sich jemand interessiert oder wie triffst du Entscheidungen? Mit Gott vor allem. Wie geht denn das? Wenn so ein unerfahrener Christ oder Interessierter das fragt. Oder was machst denn du, wenn du zweifelst? soll es ja geben. Wäre doch gut, auch wenn nicht immer alles klappt und wenn man nicht immer die Patentlösung hat, aber wir haben es doch alle schon durch. Sowas kann man doch erklären oder sagen, wie war es denn? Oder wenn es einem schlecht geht in den dunklen Tälern des Lebens. Das sind wichtige Erfahrungen, ob dann der Melchisedek das oder jenes war, ne, dieser Priesterkönig, das ist für einen Menschen in seinen Lebensfragen nicht so wichtig. Es ist eher wichtig, was man erfährt. Und es wäre traurig, wenn ich nur sagen könnte, da bin ich dann der Milchbubi, ich bin so unwissend, frag doch lieber jemanden anders oder den Pastor, der wird sich freuen. Oder wie Entscheidungen, wie das so geht, habe ich noch nicht probiert, mache halt so nach Bauchgefühl. Also wenn wir alles nach Bauchgefühl machen, dann bloß nicht in der Darmgrippensaison. Zweifel, vielleicht gehen die ja irgendwann vorbei. Wäre es nicht viel hilfreicher, sowas zu sagen wie ja, zum Glauben, naja, ich hatte Sehnsucht, ich habe gefragt oder so Fragen vielleicht gerade wie du, habe inneres Drängen gespürt, so ich muss irgendwas tun, mich aufmachen, wo Gott zu finden ist. Da waren dann ein paar Christen, die haben mich eingeladen, da bin ich dann hin, habe was gelernt, bin dort geblieben und jedes christliche Buch, das mir vor die Flinte gekommen ist, habe ich verschlungen. Ganz banal, kann man natürlich auch ein bisschen anders ausdrücken, aber ich denke, das ist wichtig. Wir sind in dem Fall Lehrer oder im Zweifel. Was mache ich denn, wenn es mir gerade schlecht geht? Freunde anrufen, Gemeinde, in die Gemeinde gehen. Ich kann mich nur gut erinnern, wenn ich, also gerade am Anfang meines Glaubens, ich bin einmal eine Woche verpasst habe, in EC zu gehen, mir ging es so schlecht. Oder manchmal ging es mir schlecht und ich habe gedacht, da gehe ich nicht hin. Dann bin ich doch hin und dann ging es mir gut. Komisch, oder? Also Gemeinschaft suchen oder auch davon erzählen, so wie Heidi heute erinnert. Wir können dich daran erinnern, was du bei dem Musical erlebt hast. Das war für dich wichtig, auch wenn man mal dann andere Zeiten hat. Aber man kann sich erinnern an das, was man mit Gott erlebt hat. Ich kenne Worte aus der Bibel, die, an denen krall ich mich fest, wenn mal meine Beine schwach werden. Wie war das? Hoffnung halten, ja genau, ist das, was auf den Beinen hält. Und ich weiß auch mittlerweile, dass manches wirklich auch vorübergeht und ich hoffen darf, dass es wieder besser wird. Es geht um Erfahrungen, gelebten Glauben und nicht um die Wiedergabe von irgendwelchen Zusammenfassungen der Rechtfertigungslehre. Wir haben hier übrigens auch Verkündigung in einer kreativen Form. Das sind die Steine, die bemalten Steine vom 40-Stunden-Gebet, die könnt ihr euch mal angucken. Das sind Zeugnisse von dem, was Menschen glauben. Draußen im Beet, den schaut ihr euch mal an, da liegt ein toller Stein. Leeres Grab, also es ist ein Grab, steht leer drüber. Hier, leeres Grab, das glauben wir, das Grab war leer. Also Jesus war drin, aber er ist nicht mehr drin. Das ist Hoffnung. Ja? Also man kann das auch so ausdrücken, das sind tolle Zeugnisse. Und ich hatte vorhin oder heute die Idee, wir könnten mal Fotos machen, auch aus unserem Gebetbuch, 40 Stunden Gebet, sind viele Sachen schon reingeschrieben worden, Gebete, Gedanken. Wir haben tolle Kunstdarstellungen, gelebten Zeugnisses. Wir könnten da mal ein Gebetsandachtsbuch draus machen. Vielleicht fühlt sich jemand berufen, aber das fände ich toll. Von Jesus erzählen können, das ist, glaube ich, das Wichtige und nicht die komplizierte Theologie. So, ich komme jetzt zum unangenehmsten Teil dieses Textes, aber da muss ich jetzt ganz schnell drüber springen, weil ich keine Zeit mehr habe. Aber es geht um einen Teil, wo es darum geht, dass Menschen eben das geschmeckt haben, verstanden haben, es zu ihnen, dass sie kapiert haben, wer Jesus ist, und irgendwann Jesus wieder für tot erklären. Also richtig, als wäre das alles nicht wahr. Ja? Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist, also das war das jetzt, ihr sollt längst Lehrer sein. Und ich glaube, auch wenn wir aktiv werden, ich möchte eigentlich nicht nur im Himmel gerade irgendwie so ankommen. Also sprich, so ähnlich irgendwie. Stefan kennt mich, manchmal hänge ich schon so da, wenn wir dann unsere Akkus leer gefahren haben. Aber ich möchte eigentlich so ankommen. Also sprich, es schaut jetzt nicht aus wie ein Sprint, soll aber anders sein. Also das heißt, der Hebräerbrief oder der sagt, dass man ja das persönliche Wort Gottes schmecken kann und die Kräfte der zukünftigen Welt wahrnehmen kann. Und ich finde es geheimnisvoll, dass in unsere so klassische Realität, die wir alle haben, da gibt es eine weitere Realität, die man wahrnehmen kann. Und das ist nicht unbedingt immer ein Brief vom Himmel, aber es ist was im Glauben, wie es so als Fingerzeige, so hat mein Vater immer dazu gesagt, Fingerzeige. Da weiß man nie hundertprozentig, dass es von Gott ist. Aber im Glauben sagt man dann, das war's. Das ist jetzt von ihm. Da gehe ich jetzt hin, das mache ich. Ich entscheide mich jetzt so. Und diesen Mut zu haben, dieses Risiko und dann Erlebnisse zu haben mit Jesus, das ist genau das, was so wichtig ist. Und an dem festzuhalten. Und das will ich nicht mehr in die Tonne klopfen. Also das ist nicht so, dass ich das wieder vergessen kann und auch nicht vergessen will. Und da geht es nicht nur um, dass man mal eine Sünde macht oder mal sich irgendwie vielleicht ein bisschen träge verhält oder was auch immer, sondern dass man wirklich einfach sagt, Jesus, das war nicht so oder den gibt es doch gar nicht. Sondern wir haben diese Erlebnisse, Gemeinde, Gebet, sich mit Gott und der Bibel auseinandersetzen und für ihn einsetzen, ist einfach gut. Jeder Kaffee, der heute gekocht worden ist, jeder Kuchen, jedes Wort, jede Begrüßung, jedes Gebet, jedes Wort, jeder Ton, der gespielt worden ist, jedes Knöpfchen, das ihr gedrückt habt, um für einen Gottesdienst für das, und im Größeren fürs Reich Gottes was zu tun, ist wichtig. Oder jeden Stein bemalt zu haben. Das sind alles Dinge, die einen Wert haben und die auch uns bei der Stange halten. Nicht, weil die Gemeinde überleben muss, sondern weil unser Glaube dadurch gestärkt wird. Und wir haben eine Hoffnung. Das heißt, gehe mal noch zu meinen nächsten Bildern, die sind noch besonders hübsch. Also das heißt, wir haben das Wort Gottes schon geschmeckt und die Kräfte der zukünftigen Welt. Nicht immer gleich und nicht immer dauernd und nicht so wie ich gerade. Ich habe heute so viel Bärlauch gegessen, den schmecke ich schon die letzten Stunden. Ne? Das ist aber, der Geschmack ist nicht immer gleich. Ne? Momentan schmecke ich den nur. Ich hoffe, dass ich dann gleich einen Kuchen kriege, weil dann ist das mal wieder weg. So, und ich denke, nur dabei sein ist nicht alles. Das sagt man manchmal so, nur dabei sein. Für mich ich bin vielleicht so gestrickt, vielleicht ist es ein Hebräerbrief mehr für mich, aber ich glaube, ihr seid auch nicht anders. Ich denke, es ist gut, etwas für Gott zu tun, also nicht nur auf der Tribüne zu sitzen und zu gucken, sondern eher auch einmal an Ball zu treten. Ich kann das übrigens nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich bin Fußball-Invalide. Wer den kennt, das ist Akanji. Ich kannte ihn auch nicht so gut, bin nicht so Dortmund-mäßig bewandert. Aber es geht darum, und daran erkennt der Hebräerbriefschreiber, euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt. Dieser Satz meint, dass er für die Hebräer, das waren ja also jüdische Christen, wo auch immer, die waren in Gefahr, wieder auch in die Gesetzlichkeit des Judentums zurückzufallen und damit eigentlich Jesus zu vergessen. Und er hat aber gesagt, das sehe ich doch bei euch, was ihr schon gemacht habt, in der Kraft Gottes, mit der Hilfe seines Geistes. Euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen, also Jesu Namen, erwiesen habt, das sehe ich doch. Und das ist doch genau das und das macht Hoffnung. Ihr bleibt dran, ihr seid dran. Und noch ein Stückchen weiter, in dem Brief kommt dann, weil ich vorhin gesagt habe, der hat einen langen Anlauf genommen, um seine Geschwister zu ermutigen, kommen dann schöne Bilder von der Hoffnung. Und auch schön beschrieben für die Hebräer in Worten, die sie gut verstanden haben. Die müssen wir ein bisschen übersetzen, weil die hatten ja bestimmte Kultur. Und wie das mit Jesus zusammenhängt. Und er schreibt auch, dass im Alten Testament Gott sich mit einem Eid bezeugt, dass er uns nahe kommen will. Also er hat es geschworen. Und wir als unvollkommene Menschen haben die Verheißung und die Hoffnung, dass wir in seiner Gegenwart nicht einfach verglühen, sondern dass wir in seiner Gegenwart zu seiner Gegenwart Zugang haben. Das war auch für die Hebräer, die hätten sich ja in ihr Allerheiligstes in den Tempel gar nicht neigetraut. Und jetzt sagt er da ist Jesus hin und er hat dort einen Anker hin und ihr könnt, also er ist unser Stellvertreter dort, das heißt, ihr könnt dort auch irgendwann hinkommen. Also in die allerheiligste Zone, ganz im innersten Zirkel, beim Schöpfer der Welt. Und dort ist alles frei von Bosheit, dort ist Allmacht, Güte, Ewigkeit. Dort lädt uns Gott ein. Dort feiern wir mit ihm seine neue Welt ohne Makel und Mängel, so wie Gott ist und wir dann auch sein werden. Das ist diese Hoffnung, die wir haben. Und das warnt er seine Geschwister, dass man das nicht wegschmeißt. Und diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer, fester Anker unserer Seele, der in den innersten Raum hineinreicht, ja sogar hinter den Vorhang, das meint in den allerheiligsten Teil des Tempels. Und dorthin ist Jesus stellvertretend für uns gegangen. Dort sind in der Wohnung, in der allerheiligsten innersten Kammer, im Wohnzimmer Gottes, nenne ich es jetzt mal, sind Leute mit Fußpilz willkommen, Messis, Käsefüße, Leute, bei denen man vom Fußboden essen kann, Menschen, die Kaffee auf der Couch verschütten, unter der Brücke wohnen oder in Palästen, das ist völlig egal. Und zwar deswegen, weil keiner dahin dürfte, aber mit Jesus hat dort jeder seinen Anker. Wir sind ihm angenehm, in seiner Wohnung irgendwann mal mit ihm zu wohnen. Unvorstellbar, wie du gesagt hast. Eigentlich das mit dem Kreuz und sowas, das langt ein Leben nicht zu begreifen. Manchmal kriegt man es ein bisschen hin, ein wenig Ahnung zu kriegen. Aber weil Jesus da ist, sind wir diesem heiligen Gott angenehm. Und wenn wir das begriffen haben, dass Jesus unsere Hoffnung ist, dann sind wir auch ergriffen. Und wir sollten diese Wahrheit nicht mehr aus dem Griff lassen. Amen. Ja, beten wir weiter mit dem, wie uns das Jesus gelehrt hat. Und wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und es segne dich der Herr, indem er dir seine Wunder, die kleinen und großen im Alltag zeigt und deine Hoffnung stärkt, dass er deine Beine stark macht und dass er deine Träume unterstützt, indem er dich nicht aufhört lässt zu hoffen. Er schenke dir auch immer mal eine Prise Zucker, die dir begegnet in deinem Alltag, wo du dich erinnerst und hoffst. Hoffst und weißt, dass es besser ist, als zu verzweifeln. Und Er schenke dir auch Geduld, dass das, was noch nicht ist und werden soll, auch werden kann. Und du darauf hoffen darfst. Und dass du bei ihm Ruhe findest und Hoffnung. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Am Ende des Gottesdienstes haben wir noch ein paar Bekanntmachungen. Morgen ist Gebetskreis, ist die Ruth da. Bei dir morgen dürfen wir uns bei dir treffen?
Ja.
20 Uhr, bei euch. Am 14.04. um 20 Uhr ist ja schon angekündigt worden, Best of 10.04. 20 Uhr, Best of Willow. Welche von uns waren hier auf diesem Leitungskongress Willow Creek? Und da werden Videos gezeigt von guten Vorträgen, die durchaus sehens- und hörenswert sind. Herzliche Einladung dazu. Und am kommenden Sonntag ist wieder um 10.30 Uhr hier Gottesdienst. Jetzt, ja genau, ich hätte es jetzt fast wieder vergessen, unsere Kollektentöpfchen. Ansonsten vielen Dank allen, die heute am Gottesdienst mitgewirkt haben. Kuchenbäcker auch für hinterher, gibt es ja jetzt Kaffee und Kuchen, herzliche Einladung dazu. Auch die Technikabteilung, unsere Musiker, die Kinderbetreuer, alle, die mitgemacht haben, vielen Dank. Und euch allen eine hoffnungsvolle Woche, wo vielleicht durchaus mal ein Wunder geschehen kann.